Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmern.
Hallo und herzlich willkommen bei Das digitale Sofa. Heute wollen wir mit euch ins Weltall fliegen und dazu haben wir einen speziellen Gast da, nämlich Patrick Lewis von Telespazio Vega. Herzlich willkommen, grüß dich.
Hallo, vielen Dank.
Ja, mein Lieber, ins Weltall wollen wir heute fliegen, haben wir gesagt. Dann erzähl uns mal, warum wir das ganz gut mit euch können. Fang vielleicht mit deiner Person einfach an. Erzähl mal ein bisschen, so, wo du herkommst, was du gemacht hast und was ihr bei Telespazio heute so tut und warum wir über Digitalisierung und Weltall reden heute.
Sehr gerne. Also mein Name ist Patrick Lewis. Ich komme aus Darmstadt. Wir haben in Darmstadt das Houston von Europa. Das wissen viele nicht. Darmstadt betreibt das Europäische Raumfahrtzentrum. Im Houston von Europa gibt es natürlich ganz viele Raumfahrtfirmen. Wir sind eine davon, die Telespazio Vega Deutschland. Und bedienen verschiedenste Raumfahrtorganisationen, aber auch die Industrie mit Lösungen in verschiedensten Bereichen, die meistens mit Raumfahrt zu tun haben. Und wir freuen uns sehr, heute bei euch auf dem Sofa mal zu sitzen und eure Audience mal ein bisschen die Möglichkeiten, die Raumfahrt bietet, ein bisschen weiter zu erörtern.
Schön. Kommen wir vielleicht gleich im Detail zu, wir haben ja auch Zeit, wir können in Ruhe über alles reden, aber vielleicht fangen wir mit dir einfach nochmal an. Was ist genau deine Aufgabe in dem Bereich, wo kommst du her?
Also ich bin mit der Raumfahrt groß geworden, mein Vater war schon sein Leben lang in der Raumfahrt tätig, das heißt, ich habe das in Kinderschuhen schon mitbekommen, Raumfahrt, Satellitenstarts, Missionen schon verfolgt und das hat mich dann dazu geführt, dass ich auch in der Raumfahrt gelandet bin, aber eher über einen Umweg. Das heißt, ich habe erstmal Betriebswirtschaft studiert in Dieburg bei der Deutschen Telekom, bin dann nochmal kurz einen Ausflug bei Porsche machen gegangen, habe bei Porsche nochmal den Vertrieb gelernt und bin dann bei einer amerikanischen Firma, die heißt Hughes Network Systems. Das ist die alte Firma von Howard Hughes. Jeder, der den Film Aviator kennt, kennt auch den Howard Hughes. Für die habe ich dann gearbeitet, fast 10 Jahre. Und die Firma Hughes ist heute in den USA Marktführer, wenn es um Satellitenkommunikation geht. Das heißt, im Breitband über Satellit und solche Kommunikationslösungen.
Und sowas bietet ihr jetzt auch an?
Wir bieten auch solche Lösungen an, zusammen mit Partnern. Also die ganze Raumfahrtindustrie ist sehr eng verzahnt. Jeder kennt jeden. In der Raumfahrtindustrie sind wir oft Partner, manchmal auch Konkurrenten. Das heißt, wir arbeiten auch mit Firmen wie einer Airbus mal zusammen oder mit anderen großen Firmen. Also zu den größten Raumfahrtfirmen in Deutschland zählt die OHB und die Airbus. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele, kleine mittelständische Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Wir zählen uns auch zu den kleinen mittelständischen Unternehmen. Wir haben ca. 375 Mitarbeiter momentan und sind am Wachsen. Und die deutsche Firma ist eine Tochter eines Konsortiums von Thales und von Leonardo. Thales ist in Frankreich ein großes Raumfahrtunternehmen und Leonardo ist in Italien ein großes Unternehmen, was im militärisch-industriellen Komplex unterwegs ist.
Aber ihr kümmert euch hauptsächlich hier in Deutschland um zivile Anwendungen?
In Deutschland kümmern wir uns hauptsächlich um zivile Anwendungen. Wir kümmern uns um Institutionen wie zum Beispiel die Europäische Raumfahrtagentur, die EUMETSAT, das ist die Wetteragentur von Europa. Und zum Beispiel die deutsche Flugsicherung. Also deutsche Flugsicherung machen wir auch. Alles, was fliegt, ist uns einfach nicht fremd. Deswegen haben wir auch unter anderem in unserem Portfolio ein Drohnendetektionssystem. Drohnen fliegen ein bisschen niedriger als Satelliten, aber es war für uns dann doch kein Problem, ein System zu entwickeln, ein Multisensorsystem, mit dem wir dann Drohnen detektieren können und sogar noch den Piloten detektieren können. Und da ist das Beispiel Gatwick von vor, ich glaube, 3-4 Wochen ganz aktuell, die haben den Piloten nicht gefunden. Und das Drohnenerkennungssystem, was sie hatten, hat die Drohne erkannt, aber sie haben den Piloten nicht gefunden. Deswegen würden wir da uns gerne anbieten, auch den Piloten zu finden.
Ja, wie geht das denn? Wie kann man den Piloten orten? Was muss man?
Das geht über Frequenzsuche und da muss man die Software so, kalibrieren, dass man halt auf verschiedenen Frequenzen suchen kann und jeder, der eine Fernbedienung anschaltet, funkt sofort auf gewissen Frequenzen, die können wir dann detektieren.
Gut. Unser Thema heute aber eigentlich ist im Prinzip Breitbandabdeckung über Satelliten. Vielleicht erzählst du da mal ein bisschen, und wirklich, wir gehen mal davon aus, unser Auditorium ist durchaus wahrscheinlich nicht in der Luft- und Raumfahrttechnik groß geworden. Also fang vielleicht mal vorne an. Also jemand schießt einen Satelliten in den Himmel und was passiert dann? Ja. Erklär es mal ganz simpel.
Ja, wir können vielleicht sogar von der anderen Seite anfangen. Das Problem, was wir in der Digitalisierung heute haben, ist, dass viel über Digitalisierung gesprochen wird, aber die Infrastruktur oft noch nicht da ist. Und in den Großstädten, in den Ballungsgebieten ist es natürlich klar, dass die Breitbandversorgung sehr gut ist, aber auf dem Land ist sie sehr viel schlechter. Die Satellitenfirmen, verschiedenste Satellitenfirmen, dazu zählen Eutelsat, Avanti, SES, haben viele Vögel, nennen wir sie, da oben fliegen, Satellitenfliegen, die auf verschiedensten Frequenzen auf der Erde Kommunikation möglich machen können. So ein Satellit kostet mehrere hundert Millionen Euro und um so einen Satelliten zu bauen und in den Orbit zu schießen, sind sehr viele Hürden zu nehmen. Diese Hürden wurden schon genommen von unseren französischen Kollegen, von den englischen Kollegen. In Deutschland ist es etwas schwieriger. Deutschland hat das Thema Satellitenkommunikation nicht so sehr auf der Agenda. Und das wollen wir heute ändern mit unserem Gespräch natürlich.
Natürlich.
Und es ist so, dass die Satellitenbetreiber Stand heute einige Satelliten oben haben, die jeden, der morgen schnelles Internet haben möchte, mit schnellem Internet versorgen könnten. Problem ist, die meisten Leute wissen nicht, dass es diese Lösung gibt. Oder Menschen denken, dass es noch zu teuer ist, zu kompliziert ist und man das eigentlich überhaupt nicht einsetzen kann. Dazu vielleicht eine ganz kurze Erklärung. Satellitenfunk, als ich angefangen habe vor 15 Jahren, hat Satellitenfunk sehr viel gekostet. So ein Satellitenmodem hat um die 5.000 Euro gekostet. Wir sind heute durch einen gewissen Massenmarkt in anderen Bereichen der Erde, wie zum Beispiel in den USA, haben wir einen Preisverfall erlebt, der das Modem für unter 500 Euro inzwischen anbietet. Ich sage immer, das kostet so viel wie eine Fritzbox. Ein ganzes Satellitensystem kostet weniger wie ein iPhone. Und die monatlichen Kosten bewegen sich auch unter den Kosten von Mobilfunk. Und das ist vielen nicht bewusst, dass Mobilfunk, man zahlt pro Gigabyte, das man benutzt. Im Satellitenbereich ist es genauso, das heißt Pay as you use oder Pay as you go. Und dort sind die Preise vergleichbar mit Mobilfunk in anderen Ländern. In Deutschland sind sie sogar günstiger wie der Mobilfunk, weil Deutschland zu den teuersten Mobilfunkländern in Europa gehört. Und wir haben in Deutschland das Problem, dass zum Beispiel 5000 Landwirte keinen Zugang zum schnellen Internet haben. Und dort Glasfaser zu legen Glasfaser zu legen, würde einfach zu teuer sein. Das heißt, die Möglichkeit einer hybriden Infrastruktur, die wir ja haben, sollte auch besser genutzt werden. Das heißt, die hybride Infrastruktur ist für uns terrestrisch, Kabel, Glasfaser, Mobilfunk und dann aus dem Weltall die verschiedensten Funklösungen, die es über Satellit gibt.
Wer ist da, sagst du, Preisverfall? Dadurch, dass der Markt größer wird, wer ist denn da so, um eine Idee zu haben, wer ist denn so das größte Land, die Amerikaner irgendwie, die das am meisten nutzen?
Oder die Amerikaner nutzen das am meisten, die treiben den Markt am meisten, aber auch in Asien, auch in Afrika. In Afrika gibt es zum Teil gar keine andere Möglichkeit, als über Satellit das zu machen. Das heißt, in Afrika sehen wir sehr viele Mobilfunkmasten, die über Satellit eingespeist werden. Könnte man hier auch machen. Das heißt, wenn wir sagen wollen, wir wollen 100% Mobilfunkabdeckung haben, könnten wir die auch in den nächsten Monaten aufbauen, indem wir einfach die weißen Flecken oder die Stellen, wo halt kein Backhaul, wie wir es nennen, zur Verfügung steht, könnten wir den Backhaul über Satellit machen.
Okay. Wo macht man das nicht?
Wie ich schon gesagt habe, die Meinungen in der Politik und auch in der Industrie gehen sehr weit auseinander. Das ist sehr breit gefächert, aber der Grundtenor ist immer, Satellit ist teuer, Satellit ist langsam, Satellit funktioniert nicht so gut. Mhm. Jeder, der heute mal vielleicht auf eine Aral-Tankstelle gucken möchte oder auf einen VW-Händler gucken möchte oder auch andere Tankstellen in Deutschland, wird Satellitenschüsseln auf den Dächern sehen, auf den Flachdächern. Diese Satellitenschüsseln sind auch für den Rückkanal schon gerüstet. Das heißt, die haben Zwei-Wege-Kommunikation, so wie wir es heute standardmäßig anbieten. Und viele Unternehmen nutzen Satellit heute schon, um zum Beispiel Daten zu verteilen als Backup. oder Fallback-Lösungen. Das heißt, wenn es ausfällt, können sie immer noch über Satellit weiterfunken. Und in Afrika, wie gesagt, und in Asien werden ganze Landstriche mit Satellit versorgt.
Aber vielleicht wirklich noch einmal ganz kurz, ich glaube, man muss es wirklich einfach noch mal ganz langsam erklären. Das heißt, wie kommt das Internet auf den Satelliten? Wie kommt es da wieder runter?
Ja, also, dass man wirklich auch das kann man gerne auch noch mal so als Vorstellung. Ja. Die Firma Telespazio betreibt sehr viele Bodenstationen, ja, europaweit, eigentlich weltweit, auch in Südamerika. Unsere Partner betreiben auch sehr viele Bodenstationen, da arbeiten wir immer zusammen. In Deutschland gab es mal sehr viele große Bodenstationen, die von der Deutschen Telekom betrieben wurden. Und diese Bodenstationen dienen quasi als Ankerstation fürs Internet. Das heißt, in der Bodenstation gibt es eine Glasfaserverbindung, mit der man dann ins Internet kommt. Von der Bodenstation aus geht es hoch zum Satelliten. Okay. Und vom Satelliten aus kann man dann in dem Footprint, dem gegebenen, jede Satellitenantenne erreichen. Und die Antenne muss man sich vorstellen wie eine Fernsehantenne. Ist das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass halt noch ein Block-Up-Converter drauf ist, der quasi den Rückkanal noch ermöglicht.
Okay, jetzt muss ich mal kurz den Nerd-Alert drücken. Erklär nochmal kurz, also Footprint heißt in dem Sinne konkret
das was? Heißt die Abdeckung des Satelliten. Das heißt, der Satellit deckt, die sind in der Regel geostationäre Satelliten, das heißt, die bewegen sich alle um den Äquator rum, haben feste Positionen dort. Und von dort aus können wir die Satelliten, können wir die Antennen auf dem Boden alle erreichen. Okay. Und Block-Up-Converter, um das nochmal zu erklären, ist einfach eine Sendeeinheit, die im Moment so bei 2,5 bis 3 Watt zurücksendet. Und der Vorteil des Satelliten ist, die Satellitenfunker hatten schon immer das Problem mit Wetter. Das heißt, wenn das Wetter schlechter wird, kennt man aus dem Fernsehen, wird das Signal schlechter. Das Problem wurde inzwischen umgangen mit einer Technik, die heißt Adaptive Coding und Modulation. Das heißt, eine adaptive Codierung und Modulation, die sich ans Wetter anpasst. Das heißt, bei gutem Wetter funken wir mit sehr niedriger Power und bei schlechtem Wetter wird das hochskaliert.
Okay.
Und das heißt, wenn das Fernsehen ausfällt, haben oft Leute immer noch Internetzugang, dadurch, dass die Satelliten einfach mehr Power zur Verfügung stellen.
Dann muss ich über Entertain gucken dann.
Ja, Entertain weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn das Internet weg ist, dann ist auch Entertain weg. Ich bin einfach auch ein Fan von Fernsehen über Satellit, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe.
Okay. Wenn wir jetzt, also das habe ich soweit verstanden, also ich sitze jetzt auf so einem weißen Fleck im Niemandsland und was ist der nächste Schritt? Also dann kaufe ich mir so ein
Leihmodem. Der nächste Schritt wäre, so eine Antenne zu kaufen, ein Satellitenmodem zu kaufen.
Das sieht aus wie beim Fernseher.
Sieht aus wie beim Fernseher. Kann man an jeden Mast dranhängen, aufs Dach dran machen, an eine Wandinstallation dran machen, eine Bodeninstallation machen. Da sind alle Varianten möglich. Und diese Antenne wird mit einem Koaxialkabel, mit einem Modem verbunden. Und von dem Modem aus kann man dann WLAN, Voice-over-IP, alle möglichen Standard-IP-Anwendungen, die man auch so vom DSL gewöhnt ist, kann man auch nutzen. Der einzige Nachteil bei Satellit, den ich gelten lasse, ist, dass Online-Spieler tot sind, bevor sie es sehen, weil wir eine Latenz haben. Das heißt, wir haben eine Verzögerung des Signals von knapp einer halben Sekunde. Das heißt, in einem Online-Shooter bin ich tot, bevor ich es sehe.
Okay. Aber wir reden ja von,
Standard-Internet-Anwendungen, das heißt
Facebook, Landwirten, die...
Facebook, Internet, E-Mail, die Landwirte brauchen Wetter. Für die ist das Wetter das Wichtigste und das würden sie gerne in Echtzeit jederzeit haben. Dafür brauchen sie halt Internet.
Ja, halbe Sekunde Latenz ist auch.
Und in Zukunft wollen die Landwirte ihre Maschinen, ihre Sensorik, das ganze Thema M2M, das ganze Thema IoT ist in der Landwirtschaft riesengroß und ich habe sogar das Gefühl, dass die zu den Early Adoptern gehören. Die Maschinenhersteller versuchen, ihre Maschinen permanent ans Internet zu hängen, merken aber ganz schnell, dass die Infrastruktur einfach nicht da ist. Das heißt, auch die landwirtschaftlichen Maschinenhersteller schauen sich die Satellitenkommunikation im Moment näher an.
Mhm. Du hast uns was mitgebracht. Ist das hier schon an der Stelle?
Da können wir gerne schon mal drüber sprechen. Ja? Ich habe drei kleine Spielsachen mitgebracht.
Ja.
Das Erste, was ich Ihnen kurz zeigen möchte, ist ein hybrides Modem. In diesem Modem ist ein LTE-Modem, das heißt ein Mobilfunkmodem verbaut und ein Satellitenmodem verbaut. Und die Software dazu wurde von der Firma Telespazio Vega geschrieben. Und das ist ein Gerät, mit dem Sie zum Beispiel eine landwirtschaftliche Maschine anbinden können.
Gucken wir das mal.
Und der Maschine 100% Abdeckung bieten können. Das heißt, wenn die Maschine in einen Bereich fährt, wo keine Mobilfunkabdeckung mehr ist, schaltet das Gerät automatisch auf Satellit um.
Okay. Also wir haben ja auch reines Audiopublikum. Also es ist quasi eine schwarze Kiste, die sieht einfach aus wie eine VGA-Loch
drin. Standard-Modem-Kiste. Wir haben eine Antenne für WLAN dran, wir haben eine Antenne für GPS dran, wir haben eine Antenne für Bluetooth dran, wir haben eine Antenne für LTE dran und wir haben eine Antenne für Satellitenfunk dran und wir haben noch eine Spare-Antenne. Mhm. Also das sind im Moment die... Und der Kunde kann sich eigentlich auch das Gerät nochmal frei konfigurieren, so wie er es für seine Maschine braucht. Das heißt, wir passen uns da gerne den Kundenwünschen an.
Gibt es eine Beispielanwendung?
Also, Beispielanwendung, Precision Farming ist so eine, yeah, eine Beispielanwendung. Das heißt, die Landwirte würden gerne auf 2 Zentimeter genau ihre Maschinen übers Feld führen. Das ist nur möglich, wenn sie, also GPS gibt normalerweise eine Genauigkeit von vielleicht 5 bis 10 Metern an, mhm, wenn man Glück hat. Um diese Genauigkeit zu erreichen, braucht man Korrektursignale. Die Korrektursignale, yeah, kriegt man nur aus dem Internet. Das heißt, Traktor verbunden mit einem Hybridmodem bekommt seine Korrekturdaten permanent über Mobilfunk. Wenn das ausfällt, bekommt er die Korrekturdaten über Satellit. Und das sichert dem Traktor weiterhin eine spurgenaue Führung zu. Und die Zukunft ist natürlich Telematik. Und die Zukunft ist autonomes Fahren. Und, mhm, ich sag mal, off-highway autonomes Fahren ist nicht so gefährlich wie on-highway autonomes Fahren. Das heißt, ich vermute, dass dieses off-way autonomes Fahren...
Außerhalb der Straßen heißt das?
Also außerhalb von öffentlichen, ja, ich sag mal, keine Straßenverkehrsordnung. Dort werden schon Versuche gemacht und dort ist es heute schon möglich, autonome Maschinen fahren zu lassen.
Braucht dann der Traktor so eine Antenne auf dem Dach? Oder?
Der Traktor braucht für dieses Gerät eine kleine Flachantenne auf dem Dach. Die hat einen Durchmesser zwischen 5 und 30 Zentimeter, je nachdem, was der Traktor später mal machen möchte. Und das andere Gerät, was ich noch mitgebracht habe, das ist ein reines Satellitengerät, also das ist Hybrid. Mhm. Das hier ist ein reiner Access Point über Satellit, das heißt, man klappt die Antenne hoch, das Gerät geht an und dann kann man über sein iPhone oder sein Android-Gerät sich verbinden über Bluetooth und, mhm, dann kann man über dieses Gerät über Satellit SMS, E-Mail und ich sag mal Basic Communication machen. Das ist jetzt kein Breitband, was man darüber kriegt, ja, weil wir nur eine sehr kleine Antenne haben.
Also wirklich, wenn man das jetzt nicht sieht, aber wir stellen ja vielleicht einfach ein paar Fotos nachher online. Die Antenne dann ist wirklich klein, okay. Ist also das ist, hat nichts
mehr
mit.
Um ein Beispiel zu geben, Paris-Dakar-Rallye so oder an den Polarregionen werden diese Geräte halt als Last-Resort-Lösung genutzt. Das heißt, okay, die haben die Geräte immer dabei, wenn sie irgendwie nochmal einen Notruf abgeben müssen.
Okay, was kostet so ein Ding hier?
So ein Ding kostet auch wieder weniger wie ein iPhone, um die 1.000 Euro.
Ein gutes iPhone dann schon.
Ein gutes iPhone, ja.
Okay. Wie stelle ich mir das vor, wenn ich schließe einen Vertrag ab? Ist das wie so ein Mobilfunkvertrag?
Genau, es ist egal, genau wo ich bin. Wie ein Mobilfunkvertrag, ja. Deswegen unterscheiden wir uns gar nicht so sehr. Man schließt einen Vertrag ab, ich glaube zwischen 3 und 12 Monate kann man sich auswählen.
Ja.
Und dann gibt es eine Grundgebühr. In der Grundgebühr ist schon ein gewisses Volumen inbegriffen. Und jeder, der noch mehr benutzen möchte, wird dann pro Megabyte oder pro Minute abgerechnet.
Ist das denn, also wie gesagt, ist es von meinem Standort abhängig irgendwie? Oder ist das sozusagen, wenn ich jetzt mit so einem Ding fahre, ich jetzt so...
Unabhängig, okay, das Gerät. Also das Schöne an dieser Konstellation von Iridium ist, es ist, die laufen auf Polarbahnen und nicht auf dem Äquator. Okay. Das heißt, wir haben überall jederzeit Verbindungen und an den beiden Polen haben wir sogar die besten Verbindungen, weil die sich alle treffen dort.
Okay.
Und da kann ich euch auch noch ein Video zur Verfügung stellen, was das beschreibt.
Super, das können wir dann gerne in den Shownotes dann verlinken. Das ist das klassische.
Und das ist das klassische, das ist ein altes Motorola-Patent, was quasi übernommen wurde von Iridium. Das ist wirklich, das sind die alten Motorola-Knochen, die wir aus den 90ern kennen. Das ist wasserdicht, kann ein Traktor drüber fahren.
Das ist so James Bond.
Das ist so James Bond-mäßig, ne? Ja, genau. Das funktioniert auch überall. Abhörsicher würde ich nicht unbedingt sagen, ja. Aber das ist wie gesagt ein Standard-Telefon. Die Zukunft wird sein, dass diese Module auch in normalen Smartphones zur Verfügung stehen werden. Das heißt, ich erwarte so in 10, 15 Jahren, dass Satellitenfunk schon integriert sein wird und man über Satellit und terrestrisch dann funken kann. Ja.
Aber das Abhörsicher, also ein Thema ist natürlich auch, da haben wir im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, ist natürlich auch Cybersecurity. Ne? Wie beschäftigt euch das Thema?
Thema Cybersecurity ist sehr groß bei uns natürlich als Raumfahrtunternehmen. Unsere Missionen gehen in der Regel 10, 15 Jahre. Das heißt, wir müssen lange im Voraus denken. Die Missionen müssen natürlich absolut sicher sein. Das müssen Closed User Groups sein, wo kein anderer rein kann. Das heißt, Sabotage muss quasi verhindert werden. Deswegen, ich würde sagen, im Upstream-Markt ist alles gut. Da ist alles sehr sicher. Im Downstream-Markt, im Downstream meine ich dann die einzelnen Nutzer, die das Internet dann auch nutzen. Da hängt die Sicherheit einfach von dem Betreiber ab. Von der Hardware, die benutzt wird, ab. Das heißt, man kann proprietäre Protokolle benehmen oder wenn bekannt ist, dass ein Hardwarehersteller gehackt wurde, dann sollte man die Finger davon lassen. Und
kommt sowas vor?
Aber das ist so ein
Darfst du das sagen?
Es kommt vor. Es ist aber so ein Maus-Igel-Rennen. Oder
Hase-Igel.
Hase-Igel-Rennen. Der eine rennt wieder ein bisschen vor, der andere holt ihn wieder ein und das ist permanent so. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt immer wieder Leute, die versuchen, den neuesten Standard wieder zu knacken. Und grundsätzlich würde ich sagen, das Militär benutzt Satellitenkommunikation aus einem bestimmten Grund. Und der ist auch unter anderem die Sicherheit.
Ja.
Also Verfügbarkeit und Sicherheit. Und Banken. Kreditkartenunternehmen, die nutzen auch alle Satellitenkommunikation und ich sag mal, der Standard für Satellitenkommunikation ist die Fernsehübertragung. Also die WM aus Südafrika wurde über Satellit hier rüber gebracht und jeder, der das Erlebnis mal hatte, ein Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen und Entertain, mal nebeneinander Fußball zu gucken, sieht, dass die Tore alle zu unterschiedlichen Zeiten fallen. Das heißt, auch dort gibt es Verzögerungen, Latenzen, ganz normal. Anderer Standardmarkt für Satellitenkommunikation sind natürlich die Schiffe.
Ja.
Die Schiffe haben überhaupt keine andere Möglichkeit, als über Satellit zu funken. Und da tut sich sehr viel. Das heißt, die Schiffe sorgen auch für Innovationen. Die brauchen, die testen das dann quasi auf dem Meer. Was da funktioniert, funktioniert auf dem Land dann in der Regel
auch. Das ist ein guter Punkt. Wie ist denn das, wenn ich im Flugzeug, habe ich jetzt immer mehr, auch Internet kann ich ja da nutzen? Also
alles über Satellit.
Es geht auch über Satellit?
Alles immer über Satellit. Ja. Da gibt es verschiedene Anbieter von Panasonic, auch über JUS, mein alter Arbeitgeber. SES ist da sehr aktiv drin, die Luxemburger. Und da gibt es die verschiedensten Lösungen. Alle funktionieren relativ gut. Also ich habe jetzt auch im Flugzeug mal ein bisschen gesurft, habe das mal getestet und preislich gar nicht mehr so schlimm wie früher. Also ich glaube, ich habe 12 Euro bezahlt und durfte dann den ganzen Flug über meine E-Mails machen und konnte arbeiten. Auch akzeptabel.
Ja. Passt, weiß ich, ob das da genau dazu passt, aber warum muss ich denn im Flugzeug eigentlich, das wollte ich schon immer mal wissen, warum muss ich mein Handy ausmachen? Was passiert denn? Weißt du das?
Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht genau sagen, da bin ich kein Experte drin. Ich kann dir nur sagen, dass unten beim Landen und beim Starten quasi eine zentimetergenaue Führung auch notwendig ist.
Ja.
Ich glaube, das System heißt GSDBA, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall, alle Flughäfen haben ein eigenes Navigationssystem, ein eigenes Positionierungssystem und die müssen dieses Positionierungssystem so genau schaffen, dass sie auch Sicherheit schaffen. Und um das nicht zu stören, bitten die beim Start und bei der Landung andere Funkstörungen auszuschalten.
Cool.
Wobei ich glaube, inzwischen sind die Frequenzen so abgeschirmt, das heißt, die sind gegen Interferenzen so gut geschützt, dass viele Leute vergessen, ihr Handy auszumachen und es geht trotzdem alles gut.
Aber das ist die beste Erklärung, die ich je gehört habe. Danke schon mal an der Stelle. Aber man sieht ja schon, im Prinzip gibt es ja ganz viele Anwendungsgebiete und wenn man immer hört, dass die Leute sagen, okay, wir überlegen uns Anwendungen in der Digitalisierung hin und her und dann kommt immer so der Showstopper, wie wir so schön sagen, und sagen, da Was kann man denn in Zukunft tun? Ist das politische Arbeit? Muss der Markt da mehr, braucht da mehr Aufklärung?
Das ist politische Arbeit, weil auch, ich sag mal, die Anbieter können, die 5000 Landwirte, die kein schnelles Internet haben, die sind verteilt über Deutschland. Und die Anbieter haben natürlich ein Problem, in einem Nischenmarkt ein gewisses Massenangebot zu etablieren. Das heißt, ich glaube, der Schlüssel ist multipolar. Das heißt, wir brauchen die politische Unterstützung. Wir brauchen, ich sag mal, Ankerprojekte, die vielleicht im Public-Private Partnership gemacht werden können. Bauernverband zum Beispiel, der könnte sich darum kümmern, dass die Landwirte schnelles Internet bekommen und quasi als Schirmherr darüber das verwalten. Die ganzen Satellitenunternehmen sind immer wieder, die rennen immer wieder in dasselbe Loch rein sozusagen, dass dann jeder Einzelne abgeklappert werden muss, also man quasi Türklinken putzen muss. Und das lohnt sich bei diesen niedrigen Preisen nicht so sehr. Das heißt, wenn man im Monat 2 Euro Gewinn an einem Dienst macht, wie soll man davon...
Das skaliert nur über die Masse.
Das skaliert sich nur über die Masse. Und deswegen ist es halt wichtig, die Technologie ist da, die Möglichkeit ist da. Und das in die Masse zu bringen, geht nur über einen, ich nenne es mal Schirmherr, oder ein Ankerpunkt, über den man das dann halt machen kann.
Ja. Durch ganz kurz, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Was habe ich denn für Bandbreiten eigentlich? Das haben wir noch gar nicht. Ist das jetzt hier Luschi-Puschi oder genau, ist das schon also normal?
Als ich angefangen habe vor 15 Jahren, war so Bandbreiten, ich sage mal 512 Kilobit pro Sekunde im Download, und im Upload waren wir froh, wenn wir auf ISDN-Geschwindigkeit gekommen sind. Heute sind wir in Deutschland und in Europa bei Bandbreiten bis zu 30 Megabit pro Sekunde im Download und 6 Megabit im Upload. Ich vergleiche das immer mit einem 25.000er DSL-Anschluss. Also wir können noch nicht den 50.000er.
Ja.
Da arbeiten die Kollegen dran. In den USA ist der 50.000er DSL-Anschluss über Satellit Standard. Ja. Die haben schon die neue Infrastruktur ausgerollt. Das ist schon alles da. Das heißt, ich rechne hier in den nächsten 2 bis 3 Jahren damit, dass wir zwischen 50 und 100 Mbit im Download anbieten können und wahrscheinlich 10 bis 12 Megabit im Upload. Und viele Leute denken, sie brauchen noch viel mehr. Wenn man sich mal genau anschaut, für was man die Bandbreite wirklich braucht, also für E-Mail, Internet, Facebook, braucht man nicht so viel Bandbreite. Da reicht in der Regel zwischen 2 und 6 Megabit.
Und für einen autonomen Tracker auch?
Auch. Aber wenn es dann um Filme streamen geht, also Video on Demand ist sehr bandbreitenhungrig und volumenhungrig. Da ist es einfach so, dass man mehr Bandbreite braucht. Aber selbst mit 30 Megabit pro Sekunde kann man ohne Probleme Netflix, Maxdome, Amazon Prime, kann man alles schauen. Wenn man dann aber Kinder im Haus hat, so wie ich, dann wird es schon wieder ein bisschen knapper.
Die eine was anderes gucken gleich.
Und dann ist es einfach, ich sag mal, wenn es mehrere Personen sind, ist es schön, einen 50-Megabit-Anschluss zu haben. Aber wir sagen heute, wir können diese Bandbreiten anbieten zu ähnlichen Preisen wie der Mobilfunk. In Deutschland sogar günstiger wie Mobilfunk. In Frankreich ist Mobilfunk zum Beispiel sehr günstig. In Schweden auch. Die zahlen lange nicht die Preise, die wir zahlen, weil sie einfach bei den Frequenzversteigerungen nicht so viel Geld an den Staat geben mussten. Und das ist ja das Problem in Deutschland, dass die Telekom, Vodafone, O2 einen Teil ihres Investments in die Frequenzen stecken müssen und das Investment besser in der Infrastruktur aufgehoben wäre.
Ja, das finde ich nachvollziehbar. Wie ist das jetzt aktuell? Das ist schon ein Stichwort eigentlich. Jetzt 5G, ja, da darf ja zumindest noch, ist das 1&1, glaube ich, irgendwie einer darf jetzt noch mitmachen.
1&1 oder Drillisch, besser gesagt, wollen dort auch mitbieten, wollen ein viertes Mobilfunknetz aufbauen, was schön für die für den Wettbewerb ist. 1&1 ist da ja schon immer sehr aggressiv, was das angeht. Aber insgesamt muss die Telekommunikationsbranche halt aufpassen, dass sie sich da nicht übernimmt. Mhm. Und wie gesagt, wir haben heute sehr gute Bandbreiten, mit denen wir alle sehr gut arbeiten können. Also LTE, wenn wir LTE in die Fläche kriegen könnten, wirklich 100% Abdeckung, dann gibt es fast keine Probleme mehr. 5G ist sehr speziell, ist ein Buzzword. 5G wird dazu führen, dass es auch kleine, ich sag mal, Microcells, Picocells geben wird. Das heißt, der Landwirt kann in Zukunft auch sein kleines eigenes 5G-Netzwerk auf seinem Hof bauen oder zum Beispiel eine Firma eine VW oder eine Bosch werden auch daran arbeiten, ihre eigenen 5G-Netze aufzubauen.
Kannst du das kurz erklären? Wie kann ich mir das vorstellen, ein eigenes Netz aufbauen?
Das heißt, Frequenzen beantragen, ja. Die Hardware, im Moment gibt es ja die Diskussion mit Huawei und was da alles los ist. Also es gibt verschiedene Hersteller von Ericsson über Nokia, Huawei, die diese 5G-Infrastruktur bauen. Und hier in Deutschland ist es so, dass die großen vier werden große Frequenzblöcke beantragen, dafür viel Geld bezahlen und mit diesen Frequenzblöcken versuchen, so viel wie möglich in Deutschland abzudecken. Die Telekom hat ja schon angekündigt, dass sie 98% der Haushalte damit abdecken möchte. Das bedeutet aber leider nur 70% der Fläche, weil die Haushalte sind natürlich in den Ballungsgebieten eher.
Aber kann ich kurz mal unterbrechen? Ja, weil ich finde es immer ganz wichtig, auch dass das unsere Zuhörer und Zuschauer verstehen. Was ist denn jetzt, sag ich mal, der Unterschied zwischen 5G und zum Beispiel LTE?
Der Unterschied sind nur Frequenzen. Also die Frequenzbereiche, in denen man funkt, ist der große Unterschied. Und wir haben angefangen mit Edge oder 2G, das waren halt Frequenzbereiche, in denen wir einfach nicht so viel Daten transportieren konnten. Wir kommen jetzt in Frequenzbereiche, die dann freigegeben wurden, wo wir einfach mehr Daten auf das Herz bringen können. Das heißt, die Megahertz, Gigahertz, die wir dort nutzen, werden einfach effizienter genutzt. Wir haben mehr Bandbreite einfach zur Verfügung.
Und, heißt, was ist da so zu erwarten?
Ja, im LTE sagt man ja, hat man so bis 100, 150 Megabit. Im 5G redet man schon von 300 Megabit, sage ich mal, so für den normalen User. Aber technisch möglich ist da noch viel mehr. Also da geht es ins Gigabit pro Sekunde in den Bereich, kommen wir schon. Und es gibt ja schon erste 5G-Netze im asiatischen Bereich, die schon aufgebaut sind und schon laufen.
Wenn ich sogar im Hamburger Hafen in Deutschland testen.
Die testen auch, ne? Hier und in Berlin haben sie auch eine kleine Testzelle aufgebaut. Wie gesagt, das ist ein Marketing-Buzzword 5G. 5G ist einfach die nächste Stufe. Also LTE war ja 4G. LTE ist die vierte Generation, Long-Term Evolution. Und wir versuchen jetzt über 5G einfach die nächste Frequenzstufe zu erreichen und darüber über neue Modulationsverfahren, über neue Frequenzen versuchen wir einfach mehr Bandbreite aus der Luft zu holen.
Okay. Muss ich dazu auch die quasi Infrastruktur?
Absolut, ja. Also Infrastruktur, im Moment sehen Sie ja viele Mobilfunkmasten auf Häusern. Das sind diese schönen langen Flachantennen. Zum Teil können die weiterverwendet werden, aber zum größten Teil wird das alles erneuert werden müssen. Okay. Das ist ja jetzt auch wieder die Diskussion mit Huawei. Wird es mit Huawei erneuert oder nicht? Huawei war jetzt die letzten Monate und Jahre da wohl führend, was die Technik anging. Aber das muss man einfach mal abwarten, wie sich das politisch weiterentwickelt.
Auch da jetzt mal für Dummies, das heißt, die Befürchtung ist, dass dort chinesische keine Hintertüren gibt oder was?
Genau, die Befürchtung ist einfach, dass es Hintertüren gibt. Ist ja bei den Amerikanern auch aufgeflogen, als sie bei Cisco angefangen haben, in die Geräte noch Hintertüren einzubauen. Das kommt vor, wer sich erwischen lässt, ist selber schuld. Auch Snowden war keine Überraschung für uns. Also jeder, der, ich sag mal, im Sicherheitsbereich unterwegs ist, weiß, was möglich ist. Und das deutsche Gesetz sagt ja auch, das Telekommunikationsgesetz sagt ja auch, jeder, der Kommunikation anbietet, muss Möglichkeiten anbieten, diese auch zu überwachen.
Okay.
Also das.
Frage nur, wer überwacht.
Solange das staatliche Stellen machen, habe ich damit überhaupt gar kein Problem.
Ja, na klar. Aber wenn es die Möglichkeiten gibt, dass das auch Fremde machen können, haben wir schon ein Thema.
Genau.
Ja, cool.
Ja.
Haben wir noch ein Thema? Wie geht es weiter? Was ist die Zukunft? Was ist der Moonshot? Wo sind wir 2030?
Wie geht's weiter? Eutelsat baut im Moment mit unserer Mutter Thales neuen Satelliten. Der soll 2021 gelauncht werden. Auf diesem Satelliten werden wir Gigabit-Geschwindigkeiten anbieten können insgesamt. Und dann wieder müssen wir sehen, welche welcher Teil von Europa sich am meisten dafür interessiert. Und da werden dann die Frequenzen auch hingebracht. Ja. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn die Politik in Deutschland sagen würde, wir wollen das, wir machen das, und die Industrie dabei unterstützen würde, wie gesagt, in Public-Private Partnerships ist das möglich, dann sollte Deutschland sogar in der Lage sein, sein eigenes Satellitensystem zu bauen. Also es gibt im Moment einen Testsatelliten, der heißt Heinrich Hertz. Der wird aber leider nur für Tests und für die Wissenschaft sozusagen genutzt, ja. Aber leider nicht kommerziell. Und Eutelsat, wie gesagt, aus Paris, Frankreich, arbeitet da sehr viel dran. Die Franzosen investieren da auch sehr viel. Das französische Landwirtschaftsministerium hat zum Beispiel Gutscheine rausgegeben an alle Landwirte für 600 Euro, haben den Landwirten gesagt, ihr könnt euch aussuchen, zu wem ihr geht, ihr könnt zu Eutelsat, zu Avanti, zu SES gehen, holt euch ein Satellitensystem und dann habt ihr schnelles Internet. Und die Landwirte haben das sehr, sehr gerne angenommen. Mhm. Und die Politik ist neutral geblieben, das heißt, sie ist anbieterneutral geblieben, hat aber das Problem der Einstiegskosten gelöst, weil die meisten Anbieter sind es nicht, oder die meisten End-User sind es gewöhnt, mit einem Euro für das Handy oder für einen Router in den Vertrag einzusteigen. Das ist bei Satellit leider nicht möglich. Ansonsten müssten wir die monatlichen Preise wieder erhöhen. Die wollen wir niedrig halten, deswegen sind die Einstiegskosten zwischen 600 und 1000 Euro. Ja. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu fördern, und da arbeiten wir dran.
Ja, gibt's da keine europäische gemeinsame Lösung mal, oder? Sprechen wir von einem großen Europa und dann macht
wir
doch jeder seinen Kram.
Wir sprechen von einem großen Europa, ja. Und es gibt auch viele, ich sag mal, Initiativen von der EU-Kommission und auch vom EU-Parlament, da was zu ändern. Aber da sind einfach die nationalen Interessen zu stark, dass dort, ich sag mal, eine technologie-politikneutrale Herangehensweise mal gemacht wird. Mhm. Und die Engländer sind sehr aktiv jetzt mit Brexit. Das ist sehr traurig. Also ich finde Brexit keine gute Idee.
Ja, das finden wir alle nicht. Ne?
Und da gibt es eine Firma in England, die heißt Avanti. Die ist zum Beispiel von der Europäischen Raumfahrtagentur gefördert worden. Auch von der englischen Regierung gefördert worden. Die haben inzwischen 4 Satelliten oben und decken ganz Afrika, ganz Europa und Teile des Mittleren und Nahen Ostens mit ihren Satelliten mit Breitband ab. Mhm. Das heißt, wenn Deutschland entscheiden würde, morgen, sie möchten für Deutschland einen eigenen Transponder oder einen eigenen Satelliten mieten, um ihre Bevölkerung zu versorgen, oder eine Vodafone oder eine Telekom macht das, zusammen mit der Politik, dann könnte Telekom ihre alte Werbung wieder auspacken, die ihr mal verboten wurde in den 90ern. DSL überall verfügbar. Mhm. Ich kann mich noch an die Fernsehwerbung erinnern, da hieß dann immer, also als ISDN quasi am Ende war und DSL, die ersten DSL-Anschlüsse rauskamen mit 768 Kilobit pro Sekunde, hat die Telekom damit geworben, DSL überall verfügbar. Das wurde ihr dann verboten, weil es nicht überall verfügbar war. Mhm. Können wir heute gerne wieder rausholen.
Schönes Schlusswort an der Stelle. Wir machen immer noch, jetzt haben wir ein bisschen so geguckt, wo es hingeht. Wir wollen ja immer auch von unseren Gästen immer gerne wissen, so was könnt ihr uns empfehlen? Wo können wir nochmal vielleicht irgendwo, wo können wir was nachgucken? Was lest ihr für Bücher, für Blogs oder sowas? Weil ich finde das super spannend. An der Stelle auch schon mal vielen Dank. Das hast du echt großartig erklärt auch. Und immer, wenn ich auch mal so im Sinne auch unserer nicht technischen Zuschauer und Zuhörer einfach immer mal nachfrage, das hast du sehr geduldig auch gemacht. Also was ist das so, was beschäftigt dich so, auch vielleicht auch privat? Was liest du gerne? Wo sollten wir mal reingucken?
Ja, also es gibt im Satellitenbereich, wir haben dort sehr viele Informationsplattformen. Die beste Informationsplattform für Satellitenkommunikation oder ich sag mal den Satellitenbereich ist ein amerikanisches Magazin, das heißt Via Satellite, also Via Satellite. Da kann man sehr viele Informationen rausziehen. Ansonsten empfehle ich den Leuten, schaut einfach mal bei Eutelsat auf der Webseite vorbei, schaut mal bei Avanti auf der Webseite vorbei, schaut mal bei SES vorbei. Und dort sind Partner gelistet, sind Ideen gelistet, Use Cases gelistet, Business Cases gelistet. Schaut auch bei uns auf der Webseite vorbei. Wir arbeiten mit allen Satellitenbetreibern zusammen. Das heißt, wir sind so ein bisschen wie eine Debitel. Uns ist es egal, welche Frequenz, welcher Satellitenbetreiber. Mhm. Wir sehen uns so ein bisschen als Integrator und als so der neutrale Broker auf dem Markt, die Satellitenbetreiber mit den Endusern zusammenzubringen. Und in diesem Bereich lese ich natürlich auch sehr viel Bücher. Digitalisierung an sich interessiert mich schon immer, schon seit meiner Kindheit. Und in den letzten Wochen habe ich zwei sehr interessante Bücher gelesen, die würde ich auch gerne empfehlen. Das eine habe ich leider nicht dabei, das ist Cyberwar, heißt das Buch. Das ist vom Frank Rieger vom Chaos Computer Club geschrieben worden und noch eine Dame, die mir gerade nicht einfällt. Das Buch beschreibt noch eindringlicher wie das Buch Blackout. Wer jeder, der das Buch Blackout vielleicht gelesen hat, weiß, was passiert, wenn wir einen kompletten Stromausfall haben. Cyberwar geht nochmal eine Stufe weiter. Cyberwar zeigt, was passiert in den nächsten 10, 15 Jahren, basierend auf der heutigen Sicherheitsinfrastruktur, basierend auf den heutigen Softwareentwicklungen, was da alles passieren könnte, und ist sehr spannend beschrieben, wo wir uns die nächsten 10, 15 Jahre in der digitalen Welt hinbewegen.
Ist das nur negativ oder gibt es auch einen positiven
Twist? Ist sehr positiv eigentlich. Okay. Und das ist nämlich das Verrückte. Man liest Cyberwar und dann, wenn man da drin liest, es ist eher so ein Weckaufbuch, also als ein Angstmachbuch. Okay. Also ich würde sagen, es weckt auf. Und das andere Buch, was ich zum Aufwecken heute auch noch mitgebracht habe, was ich auch kurz in die Kamera halten kann, ist das Buch vom Armin Grunwald, der Zukunftsforscher ist, und das Buch Der unterlegene Mensch geschrieben hat. Und dann denkt man auch erstmal sehr negativ. Der unterlegene Mensch, die Zukunft der Menschheit im Angesicht von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Robotern.
Ja.
Als ich das Buch gekauft habe, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, das wird auf jeden Fall Horrorszenarien mir zeigen. Das Buch fängt ganz anders an es ist auch wieder ein Nachdenkbuch und ein Impulsbuch, würde ich sagen. Also er will Impulse setzen, dass wir uns mal heute Gedanken machen, was die Digitalisierung mit uns anrichtet. Und ein sehr schönes Beispiel da drin gleich am Anfang ist der Herr und der Knecht. Wer ist der Herr, wer ist der Knecht? Und er versucht zu beschreiben, dass der Herr sich jahrelang alles hat machen lassen vom Knecht und irgendwann kann er selber gar nichts mehr selber machen. Mhm. So ähnlich ist es heute schon. Das heißt, unsere Digital Natives, unsere Kinder, die Jugendlichen heute, die kommen ja kaum ohne Smartphone klar. Das heißt, sie sind Knecht der Digitalisierung geworden, und darauf will er halt ein bisschen aufmerksam machen. Und andere Bereiche beschreibt er auch sehr gut, wo er sagt, lass uns doch einfach mal drüber reden. Er will eigentlich nur einen Anstoß geben, dass wir drüber reden, so wie wir das heute machen, ein bisschen Aufklärung betreiben. Also ich finde, es ist ein sehr gutes Aufklärungsbuch für alle Leute, die Angst haben, weil es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Wir sind die Gestalter. Wir sind die, die die Zukunft gestalten. Wir sind die, die die Digitalisierung gestalten. Und was ich am Anfang gesagt habe, lasst uns die Digitalisierung gestalten und lasst uns die Infrastruktur nicht vergessen, weil Digitalisierung geht nur mit Infrastruktur. Und 100% Abdeckung ist europaweit, weltweit mit Satellit möglich.
Sehr schön. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, herzukommen. Ich gucke jetzt natürlich ganz anders gen Himmel. Ja. Und ich bin sicher, dass das auch wahrscheinlich in Zukunft da auch Initiativen, auch diese Mittel irgendwie, wenn sie denn verfügbar sind, auch natürlich auch abrufen werden. Also ich glaube, da braucht man vielleicht auch ein bisschen Geduld.
Steht der Tropfen, höhlt den Stein.
Genau. Also in diesem Sinne, vielen Dank. Das war das digitale Sofa heute mit Patrick Lewis. Und
danke.
Wir haben über das Thema Digitalisierung im Sinne von Breitbandabdeckung gesprochen. Mhm. Wir werden alle die vielen Links und die Sachen, die du gesagt hast, in die Shownotes packen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und falls ihr Anregungen habt oder Verbesserungsvorschläge, dann schickt uns eine E-Mail an dasdigitalesofa@chemweb.de. In diesem Sinne, stay tuned. Kann man noch sagen.
Genau.